S9Y Infocamp. Der inoffizielle Serendipity-Podcast mit Robert Lender und Matthias Mies.
Herzlich willkommen bei der Ausgabe 4 von S9Y Infocamp. Hier an der Leitung ist Robert Lender und auf der anderen Seite der Leitung ist
Matthias Mies, wie immer. Hallo Robert, hallo Zuhörer.
Ja, hallo Matthias, hallo Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, wir haben auch Zuhörerinnen. Hat sich noch zwar keine geoutet, aber das wäre mal fein zu hören, ob wir auch Zuhörerinnen haben.
Ja. Gut. Ausgabe 4. Kurz vorweg angesagt, wir machen heute den Thementeil etwas kürzer. Der Thementeil soll sich ein bisschen um die ab Werk im Kern von Serendipity aktiven Plugins drehen. Es ist aber so, dass wir diesmal einen sehr langen oder relativ langen aktuellen Teil haben, weil sich da ein paar Sachen in den letzten Tagen ergeben haben. Ich hoffe, die sind auch noch halbwegs aktuell, wenn der Podcast rauskommt. Und deswegen machen wir heute den aktuellen Teil ein bisschen ausführlicher und den Themen da etwas geraffter.
Genau. Ich werde mich bemühen, dass ich schnell schneide. Also nicht, dass ich schnell schneide, aber dass ich schnell mit Schneiden fertig bin. Und dann soll es noch halbwegs aktuell sein. Vielleicht doch noch ein kurzer Rückblick zum letzten Mal. Danke wieder für all die Kommentare zur 1 Stunde 45 Minuten Ausgabe und freut mich ganz besonders, dass wir auch mittels dieses Podcasts ein Buch von Gavin Hicking verkaufen konnten.
Ja, da hat irgendjemand spontan zugeschlagen und nicht nur das, wir haben auch ein Feedback, so viel darf ich vielleicht schon verraten, erhalten auf unseren Aufruf, dass doch jemand mithelfen möchte am Serendipity Backend Redesign. Und ich habe schon ein paar Sachen gesehen, will jetzt aber auch noch nicht zu viel verraten. Und bin sehr gespannt, da kommt, glaube ich, was Tolles bei raus, wenn es denn fertig ist. Aber jetzt bitte nicht irgendwie alle 2 Minuten bei mir auf Twitter nachfragen, wie weit wir sind. Das wird schon auch noch eine Weile dauern. Es wird was Tolles, da bin ich sehr zuversichtlich.
Na, ich drücke die Daumen. Ich habe ja noch weniger gesehen als du, aber auch da bin ich schon allein aufgrund dessen schon sehr gespannt. Aber wie gesagt, gut Ding hat Weile. Gut, dann fangen wir an mit Teil 1 oder mit Teil 2. Teil 1 war da quasi der Rückblick. Teil 2, wir arbeiten uns ein wenig durch die schon mit Serendipity vorinstallierten Plugins durch.
Ja, sagen wir mal so, das, was wir jetzt besprechen wollen, sind die Plugins, die in einer standardmäßigen Serendipity-Version aktiv sind. Das heißt, man installiert und dann sind diese Plugins voraktiviert. Es gibt noch mehr Plugins, die mit dem Kern ausgeliefert werden. Die sind aber nicht unbedingt ab Werk aktiv. Das ist, was aktiv ist, ist so eine Auswahl, von dem man durchaus auch schon vor einiger Zeit mal gedacht hat, hey, das ist das, was die meisten Leute im Blog brauchen werden, das installieren wir vor.
Genau. Ein Plugin möchte ich trotzdem vorab erwähnen, das zwar installiert ist, aber nicht aktiviert ist, aber denke mal, das ganz wichtig wäre, nämlich das berühmte
No. Welches meinst du?
So, jetzt habe ich den vollkommenen Hänger. Hilf du mir, das wichtige Installationsplugin.
Spartacus,
genau, das war's.
Ja, Spartacus haben wir schon mehrfach erwähnt. Unser Schweizer Armeemesser, um Plugins aus dem System heraus aktuell zu halten und zu installieren. Das ist tatsächlich ab Werk nicht installiert, ist aber im Kern enthalten. Man muss auch da noch unterscheiden, nicht, dass der eine oder andere jetzt in das Verzeichnis Plugins guckt und sich fragt, wo ist denn der Kalender? Es gibt ein paar Plugins, die liegen nicht im Plugins-Verzeichnis, sondern die sind in die Kerndateien integriert. Das sind eben auch so Sachen, wo man sagt, das wird jeder brauchen. Vielleicht hat es auch technische Gründe, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen, aber bestimmte Plugins findet man halt nicht im Plugins-Ordner, nicht, dass da jemand drüber stolpert. Dazu gehört aber nicht Spartacus, das liegt im Plugins-Ordner. Ist aber nicht ab Werk aktiviert, weil es Leute geben könnte, so wie Gavin das letzte Woche erzählt hat, die sagen, ich will das gar nicht benutzen, ich hau mir das irgendwie per Shell-Befehl auf meinen Server, das geht schneller, das ist bequemer.
Genau, aber für alle anderen ist das andere bequemer. Jo. Ja gut, dann fangen wir mit dem ersten Plugin an, das sich so in der Reihenfolge hier bietet und das wäre das berühmte Kalender-Plugin.
Ja, ist so ein bisschen Ladenhüter, ne? Also man sieht's immer seltener, es gibt immer noch Leute, die das haben, Gibt es gar nicht so viel zu sagen. Es stellt halt einen Kalender dar und wenn es an bestimmten Tagen Einträge gibt, dann sind die mit einem Link, der zur Archivseite dieses Tages führt, hinterlegt. Das ist es im Grunde schon. Was ich nicht wusste, mir aber bei den Recherchen oder Vorbereitungen zu dieser Ausgabe aufgefallen ist, dass der Kalender auch Termine anderer Plugins anzeigen kann. Das ist ganz spannend vielleicht. Es gibt dieses Mein Kalender-Plugin, was ich selber nicht benutze, aber womit man anscheinend Termine verwalten kann. Und die werden dann in den Seitenleisten Kalender möglicherweise eingebunden. Das muss man wahrscheinlich im Plugin irgendwie aktivieren. Aber es ist, findet vielleicht der ein oder andere interessant, der dieses Mein Kalender-Plugin verwendet.
Mhm. Ja, gut. Mehr gibt es, glaube ich, dazu nicht zu sagen.
Das gilt für viele dieser Plugins. Das sind sehr, sehr einfache Plugins. Zum Beispiel das zweite, die Suche, ne? Wird gerne gefragt. Es gibt mittlerweile Templates, Bulletproof zum Beispiel, die das Suchformular selbst einbinden. Dadurch kann man es auch außerhalb der Seitenleiste platzieren. Und dann fragen die Leute, brauche ich dann das Suche-Plugin noch in der Seitenleiste? Nein, braucht man nicht. Denn die Funktionalität der Suche, die ist nicht im Plugin, die ist im Kern. Das Plugin bindet nur das Formular in die Seitenleiste ein. Das heißt, wenn das Template, was man verwendet, ein Formular bereitstellt, kann man das Plugin rausschmeißen. Braucht man also auch nicht nur inaktiv setzen, kann komplett weg. Die Suche funktioniert trotzdem.
Mhm. Ja, nächstes das Archive-Plugin.
Ja, Archive und Kategorien kann man vielleicht sogar zusammenfassen. Sind beide Seitenleisten. Sind beide Seitenleisten-Plugins, die eine typische Blog-Navigationsfunktion leisten und halt Zugriff auf ältere Artikel. Und im Grunde der einzige Unterschied ist, dass Archive ist halt chronologisch und Kategorien ist kategorisch, wie der Name schon sagt. Ansonsten kann man noch dazu sagen, dass man das Kategorien-Plugin genauso wie das Kalender-Plugin vorher anpassen kann. Das hat eine eigene Template-Datei. Und man kann in beiden Plugins einstellen, dass die Anzahl der Einträge angezeigt wird. Also meinetwegen jetzt Kategorie Roberts schönste Blog-Einträge gibt es 50 Einträge. Mhm. Aber das kann eine Performance-Bremse sein. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das heute noch bemerken werde. Wir kommen auch ja nachher nochmal zum Performance-Thema, aber es sollte halt gesagt sein.
Mhm. Man kann auch dazu sagen, dass es ja auch mehrmals installierbar ist auf der Seitenleiste, weil ich ja die Möglichkeit habe, zu sagen, zeige nur Kategorien unterhalb einer gewissen Kategorie. Das heißt, ich kann ja auch Subkategorien von Kategorien bilden und wenn ich zum Beispiel eine Kategorie habe, Serendipity, eine Hauptkategorie Serendipity und dann habe ich quasi Subkategorien Serendipity Plugins, Serendipity Fragen, Serendipity Antworten, dann könnte ich quasi daraus eine eigene Navigation machen und dann habe ich noch eine zweite Hauptkategorie, die ich WordPress zum Beispiel nenne, wir dürfen sie hier nennen, und da wieder aber das Gleiche. Aber
deswegen muss man nicht gleich eine Kategorie anlegen.
Nein, aber da, gut, da kann man ja die negativen Dinge drüber schreiben. Also zum Beispiel halt dann mit Subkategorien, warum WordPress nicht funktioniert, noch eine Subkategorie, Fehler von WordPress und so weiter. Nein, wir wollen jetzt hier nicht bashen, glaube ich, oder? Nein, tun wir nicht.
Zumindest nicht zu viel.
Nein.
Man könnte sich tatsächlich in Templates, die das nicht leisten, die keine eigene Navigationsfunktion haben, könnte man sich mit diesem Plugin eine Navigation bauen, wenn man das wollte. Genau. Nicht trivial, aber man kann das durchaus auch im Kopfbereich ausgeben lassen, das Plugin. Wenn man nur mit Kategorien auskommt und dann könnte man sich, nehme ich an, ich habe es noch nie probiert, aber theoretisch kann man sich darüber sicherlich auch so eine Dropdown-Navigation basteln, bin ich jetzt persönlich nicht so ein Riesenfan von, aber möglich ist es, da man es ja auch, wie gesagt, über die Template-Datei anpassen kann. Auch das ist übrigens aber gerne gewarnt als Performance-Bremse. Das gilt aber für jede Template-Datei, also für jedes Plugin, was Smarty Templating verwendet, ist eine potenzielle Performance-Bremse. Das ist einfach so. Ganz interessant ist das Seitenleisten-Plugin Blog abonnieren, wo man immer denkt, das stellt ja nur die Feedlinks bereit und das binden ja auch viele Templates im Kopfbereich gerne mal ein. Ist grundsätzlich richtig und wenn das Template Feedlinks bereitstellt, kann man es durchaus auch aus der Seitenleiste nehmen. Man sollte es aber nicht deaktivieren bzw. nicht löschen. Denn das Plugin stellt so ein paar Funktionalitäten rund um Feeds bereit, wie zum Beispiel was war denn das noch? Eben hatte ich es doch noch, ob man den vollen, war das, ob man den vollen Feed, nee, das kann man in der Konfiguration einstellen. Auf jeden Fall, die Feedburner-Integration läuft über dieses Plugin und deswegen würde ich nicht empfehlen, das komplett zu deaktivieren.
Mhm. Ein kleiner Hinweis oder ein wichtiger Hinweis, es gibt eine Funktion oder eine Option innerhalb des Plugins, die sich hier nennt E-Mail-Adressen einbinden.
Ja.
Auf alle Fälle deaktivieren, weil ansonsten würden bei den beim Kommentarfeed, also es gibt ja einen eigenen Feed, der nur die Kommentare sozusagen ausweist, die einzelnen E-Mail-Adressen der Menschen, die Kommentare geschrieben haben, mitgeschickt werden.
Das
will man definitiv sicherlich nicht. Also
solche Geschichten gibt es auch noch, diese Geschichten. Manche Leute möchten gerne in ihrem Feed so ein kleines Logo eingebunden haben. Das macht auch dieses Plugin. Mhm. Das sind so die kleinen Tricks. Deswegen, also aus der Seitenleiste nehmen kann man es, aber deaktivieren sollte man es wirklich nur, wenn man ganz sicher ist, dass man diese Funktion nicht braucht. Mhm. Wobei man es, wenn man sie dann doch brauchen sollte, natürlich wieder neu installieren kann.
Mhm. Ja, aber ich denke mal, ein Blog ohne Feed ist ja wie ein Schiff ohne Segel.
Den Feed hat es so oder so, aber diese Spezialfunktionen halt nicht. Ne? Also der Feed wird unabhängig vom Plugin generiert.
Mhm.
Jo, und dann haben wir noch die letzten beiden, die können wir, glaube ich, auch schnell zusammenfassen. Das eine ist dieses Powered By, das bindet also das schöne Serendipity-Logo in die Seitenleiste ein. Das ist natürlich nett, das ist ein Backlink, das ist ein bisschen Werbung, muss man aber nicht unbedingt drin lassen. Passt mitunter auch nicht so unbedingt zum restlichen Blog-Design, also wer sich daran stört oder generell keine Logos mag. Wenn man eine Kundenseite mit Serendipity macht, ist das oft ein Thema. Das kommt auch beim Bulletproof-Template immer mal wieder die Frage, ob man dieses Logo rausnehmen darf. Ja, darf man. Das ist nicht das Ding. Und dann gibt es noch standardmäßig Verwaltung des Blogs. Das legt einen Link zur Verwaltungsoberfläche, also zum Backend. Mhm. Ist ganz bequem. Mhm.
Zwei Dinge vielleicht nur dazu. Einerseits zu Powered By. Trotzdem wäre es natürlich fein, irgendwo einen Hinweis zu bringen, dass dieses Blog mit Serendipity läuft. Einfach eine nette Werbung
kann man auch selber
installieren. Ja, kann man selber basteln.
Kann man gerne als Textlink im Seitenfuß einbauen. Ja. Das muss nicht dieser. Die meisten Leute stören sich tatsächlich an diesem grafischen Link.
Ja.
Weil der halt mitunter nicht ins Design passt. Das ist halt so, das Logo hat spezielle Farben und Formen und wenn das nicht passt, kann man es mit dem Textlink auch machen.
Genau. Einfach ein Dankeschön dafür, dass man hier ein kostenloses Tool hat, das doch einiges leistet und dass da viele Arbeitsstunden dahinter stehen, wie wir eben beim letzten Podcast ja auch durchaus gehört haben. Ja. Zur Verwaltung des Blogs vielleicht nur eine kleine Anekdote unter Anführungszeichen. Ich habe ja unter Google Search abonniert, dass ich Meldungen bekomme, wenn irgendwo neue Seiten auftauchen oder Seiten geändert werden, die das Wort Serendipity oder S9Y beinhalten. Und ich bekomme jetzt immer wieder ganz Hinweise auf neue Blogs, nämlich auf die jeweilige Administrationsseite. Mhm. Und das dürfte ich eben bekommen über diesen Verwaltung des Bloglinks.
Könnte vielleicht auch daran liegen, dass wenn man nicht Mod Rewrite verwendet, dann, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man verwendet Mod Rewrite und damit diese schönen URLs, dann ist der Link zum Backend ja normalerweise www.meinedomain.de/admin.
Min? Genau, dann wenn ist es nicht davon.
Wenn man das nicht verwendet, lautet der meinedomain.de/serendipity_admin.php. Das heißt, da kommt das Wort Serendipity drin vor.
Genau.
Und es haben natürlich viele Leute Serendipity in einem Verzeichnis laufen. Und dann lautet die URL zum Blog eben auch meinedomain.de/serendipity. Mhm. Darauf könnte ich mir vorstellen, dass da die Suchdinger drauf anspringen. Mhm.
Naja, aber die Verwaltungsseite kann es nur finden, wenn sie irgendwo verlinkt ist. Und genau auf die Verwaltungsseite, auf der Verwaltungsseite lande ich dann oft. Also das dürfte wirklich Verwaltung des Blogs sein, die einem dann quasi Google dort auch hinloggt und ja,
Google dann das sagen, halt immer. Was man sagen sollte, weil das ab und zu mal gefragt wird, es ist absolut kein Sicherheitsrisiko, diesen Link irgendwo zu haben. Ich finde auch immer, man muss das nicht unbedingt, weil speziell, wenn das nur so ein kurzes Admin ist, das kann ich mir merken und irgendwann hat man es dann ja auch im Browserverlauf oder ich lege mir da irgendwie einen Bookmark drauf, wenn es unbedingt sein muss. Aber es ist kein Sicherheitsrisiko, diesen Link zum Einloggen, das ist eine gerne gestellte Anwenderfrage, in der Seitenleiste zu haben. Man muss ja trotzdem noch ein Login und ein Passwort haben.
Ja, und wie gesagt, wer einmal weiß, wie man ins Login kommt, also zur Login-Seite, kann das bei jedem sein DPD-Blog machen, so wie auch bei jedem WordPress-Blog. Ich weiß, wie ich auf die Administrationsseite komme, außer die Leute haben es ganz speziell aber anders hingelegt. Auch da gibt es den Einheitslink quasi dafür.
Was auch total praktisch ist.
Ja, ja.
Weil wenn ich auf diese Seite gehe, zeigt mir die Anmeldeseite die Serendipity-Version und die PHP-Version an. Und das sind Informationen, die gerne Leute bei Anfragen im Forum vergessen. Mhm. Und dann kann ich schnell mal nachschauen. Das ist ganz, ganz praktisch, spart einen Gang. Das waren die Seitenleisten-Plugins und dann haben wir noch ein paar Ereignis-Plugins. Nochmal zur Erinnerung, das hat nichts mit damit zu tun, dass die unbedingt auf ein Ereignis reagieren, aber die heißen halt so. Das fängt an mit dem Plugin, über das wir vermutlich in diesem Podcast schon am meisten gesprochen haben. Das ist Spam-Schutz. Wobei das jetzt das normale Spam-Schutz-Plugin meint. Wir haben viel über die Base-Erweiterung gesprochen, von der wir beide immer noch finden, ja, die sollte man dazu benutzen.
Unbedingt.
Aber grundsätzlich stellt auch schon dieses Spam-Schutz-Basis-Plugin gute Möglichkeiten bereit. Das ist so ein kleiner Optionsschreck. Die meisten Leute gucken dann in die Plugin-Optionen und denken, weil da ziemlich viele Optionen sind und teils halt auch für Anfänger kryptische Begriffe, wo man nicht so genau weiß, was macht das. Und das ist ja auch so ein Thema, wo man immer ein bisschen vorsichtig ist, weil wer weiß, richtet man eher was an. Aber grundsätzlich bietet das schon einen ziemlich guten Spam-Schutz. Das Base-Plugin automatisiert es eigentlich.
Genau, und macht es oft sozusagen noch um einiges besser. Ich meine, vielleicht zwei, drei kleine Hinweise noch dazu. Das eine ist, es gibt zwei Optionen für erforderliche Anzahl an Links für Moderation und für Abweisung. Also sprich, wenn im Kommentar eine bestimmte Anzahl von Links gesetzt wird, dann wird entweder automatisch auf Moderation geschaltet oder der Kommentar wird automatisch abgewiesen. Das heißt, ich muss mich nicht einmal darum kümmern, an Moderation, er wird quasi gelöscht. Da kann man schon, sage ich einmal, gewisse Zahlen hier einfügen, weil anzunehmen ist, sage ich einmal, es wird kaum jemand in seinem Kommentar mehr als 10 Links einfügen. Naja, also ja,
man sollte da auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich habe festgestellt, man kann sich damit auch schnell mal in Fuß schießen. Natürlich nicht, wenn man es auf Moderation stehen hat, aber es gibt durchaus mal Leute, die im Kommentar so 4-5 Links unterbringen, die auch alle gewünscht und hilfreich sind.
Ja.
Und
dann 4-5 habe ich ja gesagt, ich sage mehr als 10.
Ich hatte das eine Zeit lang sehr radikal eingestellt und habe festgestellt, da muss man dann doch ziemlich viel moderieren. Das kommt immer mal wieder vor, dass jemand 3-5 Links unterbringt.
Ja, eben, aber ich denke mal, auf Moderation schalten ab einer gewissen Zahl ist ganz gut, weil etliche Spammer durchaus viele Links hier reinstecken. Und wenn man quasi, ich meine, das ist für die Leute, die sagen, ich möchte, dass eigentlich prinzipiell Kommentare automatisch freigeschalten werden, außer sie sind in irgendeiner Weise problematisch oder Serendipity oder das Spam-Plugin meint, es wäre problematisch, dann ja, auf Moderation, dann wäre das, denke ich mal, auch eine wichtige Einstellung hier zu sagen, ja, ab 5 Links, ab 3 Links, bitte mach's automatisch auf Moderation, weil dann ist schon der Verdacht gegeben, dass da vielleicht wirklich ein Spammer unterwegs ist.
Ja.
Ansonsten glaube ich, ja, vielleicht nochmal der Hinweis auf den Datenschutz, wenn man Akismet oder Anti-Spam, Typepad Anti-Spam verwendet in der vollen Version, weil man damit ja quasi auch die Benutzerdaten weiterleitet, also sprich die E-Mail-Adresse des Kommentarschreibers oder der Kommentarschreiberin. Also da vielleicht eher die anonymisiert Variante verwenden, die halt nicht so gut funktioniert. Und nochmal mein Hinweis, wer halt Captures verwendet oder verwenden will, der macht halt seine Kommentarseite für zum Beispiel blinde oder sehbehinderte User absolut nicht zum Benutzen.
Ja.
Ich meine, für alle, die sehen können, da habe ich manchmal auch sogar Schwierigkeiten mit den Serendipity-Captures.
Ja, da haben wir, nicht nur bei Serendipity, da haben wir alle schon mal gesessen. Das haben wir ja auch schon thematisiert.
Genau. Aber ich denke mal, man muss es noch oft genug, kann es nicht oft genug sagen. Aber damit bin ich schon Schluss.
Das nächste ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Das ist das Browser-Kompatibilitäts-Plugin. Das war mal sehr wertvoll und ist heute eigentlich total überflüssig. Das bezieht sich, soweit ich den Plugin-Code verstehe, nur auf eine einzige Sache. Und zwar beinhaltet es einen Fix für die Darstellung alpha-transparenter PNG-Grafiken. Die kann nämlich der heißgeliebte und mittlerweile fast vom Markt verschwundene. Deswegen ist es eigentlich überflüssig. Internet Explorer in der Version 6 kann die nicht darstellen. Und das kann man mit so einem Filter, kann man das Problem lösen. Das, worüber die meisten Benutzer dann stolpern, ist, dass das Einbinden dieser HTC-Datei, nennt sich dieser Filtermechanismus, daraus springt der HTML-Validator vom W3C an. Und dann landen die Leute im Forum und sagen, wieso validiert denn meine Seite nicht? Und das liegt meistens oder oft dann an diesem Browser-Kompatibilitäts-Plugin. Es ist, denke ich, jetzt, wo wir so langsam den IE6 bald los sind, wird das Plugin dann wahrscheinlich auch aus dem Kern verschwinden oder zumindest nicht standardmäßig aktiv sein, weil es eigentlich nicht mehr notwendig ist. Und wenn man partout alpha-transparente PNGs verwenden möchte, in seinem Template oder in seinem Blog, also PNGs, die alpha-transparente Bereiche enthalten, dann kann man das auch lösen, indem man die sogenannten PNG 8 verwendet. Das sind PNG-Grafiken mit geringerer Farbtiefe und die kann er dann darstellen, inklusive Transparenz.
Also wer sich damit auskennt, glaube ich, braucht doch sein Plugin nicht mehr.
Nee. Ich denke, wir packen dazu was in die Shownotes vielleicht noch, was das ein bisschen erläutert mit der Transparenz und so. Und dann ist das auch abgekaspert. Und dann haben wir noch insgesamt drei Textformatierungs-Plugins standardmäßig aktiv. Das eine ist die Textformatierung Serendipity, worüber wir letztes Mal auch schon gesprochen haben. Macht im Grunde nicht viel, außer dass es eben ermöglicht, vor allem in Kommentaren, dass man fette Auszeichnungen, Unterstreichungen und, was ich bis zur Vorbereitung auch verdrängt hatte, man kann auch hoch- und tiefgestellt damit machen. Also fett, indem man so ein Asterisk-Sternchen vor und hinter ein Wort setzt und dann wird das Wort im Kommentar fett dargestellt. Auch in Einträgen, man kann das auch ganz genau einstellen, worauf das Plugin wirken soll. Das ist im Grunde auch schon alles. Man wird es eventuell nicht mehr brauchen, wenn man sowas wie unseren Liebling Textteil verwendet oder das,
ja, das Markdown. Dann sogar hier ausschalten.
Man braucht es dann auch schlicht und einfach nicht. Und es kann Nebenwirkungen haben, wenn man zum Beispiel es auf den Eintrag anwendet und dann im Eintrag PHP-Quellcode hat. Weil bestimmte Zeichen, die das Serendipity Marker Plugin verwendet zum Auszeichnen, sind auch Sonderzeichen in PHP und dann kann es ein bisschen drollig aussehen. Aber wer wirklich häufig Quellcode in seinen Einträgen hat, verwendet wahrscheinlich eh so ein Syntax-Highlighting-Plugin, was es ja auch aus Spartacus gibt, und hat dann wahrscheinlich die Textformatierung Serendipity auch deaktiviert. So, und dann haben wir die Textformatierung Smileys. Das wandelt halt die gängigen Emoticons, also Doppelpunkt, Bindestrich, geschlossene Klammer und sowas in grafische Smileys um. Also,
wer es mag, ist schön. Ja, wer es nicht mag, ist auch okay.
Es ist vielleicht ein bisschen nicht mehr unbedingt zeitgemäß. Auch die Frage, ob es zum Design immer passt, wobei man da sagen sollte, man kann diese Smileys ändern und auch erweitern. Wie das geht, steht auf jeden Fall in Garvins Buch. Ob es irgendwo in der Dokumentation steht, bin ich gerade überfragt. Ich gucke aber nochmal und wenn, dann packen wir es in die Shownotes.
Genau.
Hast du da vielleicht was in deinem fragmentarischen Handbuch? Weißt du auch nicht aus dem Kopf?
Weiß ich auch nicht aus meinem Kopf, aber ich schaue doch glatt einmal jetzt online nach und derweil könntest du zum Lästern beginnen, glaube ich jetzt.
Oh ja, das letzte aktive Plugin ist sowas wie mein persönlicher Feind. Haben wir auch schon letztes Mal drüber gesprochen, das ist das NL2BR Plugin. Was macht dieses Plugin? Es gibt Leute, die verwenden kein Markup-Plugin und keinen VisiVig-Editor, sondern die schreiben auch kein HTML, sondern die schreiben einfach Plain Text, also nackten Text in ihren Inhaltsbereich und veröffentlichen. Und damit das wenigstens einigermaßen aussieht, gibt es diese Funktion, die halt eine Leerzeile in diesem Kasten, in diesem Feld umwandelt in zwei BR-Elemente. Das ist zum einen falsch ausgezeichnet. Es müsste in HTML eben dann ein echter Absatz sein. Man erzeugt keine Absätze, indem man zwei BR-Elemente setzt. Dafür ist BR nicht gedacht. Viel schlimmer ist, dass dieses Plugin ziemlich fiese Nebenwirkungen haben kann. Vor allen Dingen, wenn man es zusammen mit dem WYSIWYG-Editor verwendet. Der WYSIWYG-Editor versucht nämlich und schafft es meistens auch, einigermaßen vernünftiges HTML um den Text zu wickeln. Und dann kommt das NL2BR-Plugin und macht es kaputt. Und es ist sehr oft, das ist schon ein Pavlovscher Reflex, wenn jemand im Forum kommt und sagt, hier, meine Seite sieht komisch aus, zu große Abstände. Es ist in 99,9% aller Fälle ist dieses Plugin verantwortlich. Es gibt mittlerweile eine Option, die nennt sich NL2P und die macht dasselbe wie NL2BR, aber eben anstatt der 2BR setzt es dann die semantisch korrekten P-Tags und erzeugt somit richtige Absätze. Wenn man wirklich so arbeiten möchte, dass man weder Markup-Plugin noch WYSIWYG-Editor noch HTML schreiben möchte, dann bitte, 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 bitte nehmt diese Option NL2P. Der Malte hat sich viel Arbeit gemacht, um das umzusetzen und jetzt bin ich durch mit dem Plugin.
Gut, jetzt kann ich auch gleich ergänzen, weil das habe ich mich nachgeschaut. Es gibt wirklich einen Eintrag im Online-Handbuch, nämlich einen Verweis zu Grisha Brockhaus, der beschrieben hat, wie man Smileys austauschen kann. Das geht wirklich ganz simpel. Ihr könnt das nachlesen, aber eigentlich besteht es hauptsächlich daraus, in eigenem Template-Verzeichnis ein neues Verzeichnis anzulegen, dort die bestehenden Smileys hineinzuschmeißen oder einfach selber alles sozusagen neu zu ersetzen. Und auch noch der Hinweis, dass man nicht nur die Endung PNG also verwenden kann, sondern dass man auch GIF-Icons verwenden kann. Mhm. Steht kurz, also wirklich in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zeilen beschrieben, wie es funktioniert. Also geht wirklich ganz simpel, ganz andere Icons hier zu verwenden.
Jo. Mhm. Das war unser Thementeil. Wir werden bestimmt nochmal eine weitere Plugin-Folge machen und Plugins vorstellen, die im Kern nicht standardmäßig aktiv sind oder Plugins, die auf Spartacus liegen. Das ist jetzt so ein bisschen unser Backup-Thema, haben wir beschlossen. Wenn uns nichts anderes einfällt, machen wir Plugins.
Genau. bis ihr bessere Ideen habt. Also ihr Hörer und Hörerinnen. Ja,
liegt in der Macht der Hörer. Wenn ihr jetzt da sitzt draußen und sagt, oh Gott, ne, Plugins, voll langweilig, dann Feedback über die gängigen Kanäle, Kommentarformular, Kontaktformular, über den Twitter-Account, an Roberts Twitter-Account, an meinen Twitter-Account, E-Mail oder was auch immer, dann immer raus mit den Themenvorschlägen. Wir haben mittlerweile einen Vorschlag mindestens schon bekommen, den wir auch umsetzen wollen. Wir wissen aber noch nicht so genau wann, weil wir das Thema vorbereiten müssen.
Mhm. Das kommt aber dann in der Vorschau. Jetzt kommen wir mal zum Thema Aktuelles.
Jo, genau. Da hat sich einiges ergeben. Das Erste, was auffiel, ist, es gab einen Fall im Forum die Tage, verlinke ich in den Shownotes, wo genau. Da hat jemand festgestellt, dass sein Blog sehr langsam im Seitenaufbau ist. Das heißt, er hat gemessen, ich nehme an, mit dieser Firebug-Erweiterung für Firefox, ist darauf gekommen, dass es ungefähr 3 Sekunden braucht, die Startseite zu laden. Und bei einer frischen Serendipity-Installation hat er gemessen, sind es ungefähr 0,7 Sekunden. Das ist schon durchaus ein signifikanter Unterschied. Und dann fragt man sich, woher kommt das? Und wir haben dann rausgefunden, der hat insgesamt in seinem Blog 34 Plugins installiert gehabt.
Das ist
eine Menge. Ich habe spontan gefragt, ob das Rekord sei. Und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass das daran lag. Also nicht nur, es gibt natürlich auch noch andere Performance-Geschichten, die man machen kann. Das sind so gängige Geschichten. Ich lege da, denke ich, nochmal einen Link in die Shownotes. Da gibt es eine tolle Seite von Yahoo, wo das alles gründlich beschrieben steht, was man machen kann. Nicht explizit für Blogs, sondern generell für Webseiten. Hier war es aber tatsächlich so, dass es die Masse der Plugins war. Gavin hat dazu kommentiert, dass man rechnen kann, Pi mal Daumen, jedes Plugin verbraucht, ich glaube, es waren 1,5 Megabyte RAM auf dem Server. 34 ist schnell überschlagen, sind 51 Megabyte Plugin und ich nehme an, dass die meisten, dass das bei den meisten gängigen Webhosting-Lösungen für Blogs schon auch spürbar wäre. Mhm. Insofern kann man nur sagen, installiert so viele Plugins ihr wollt, aber überprüft immer, ob ihr die wirklich alle braucht und wenn nicht, raus damit. Da genau. Gibt es natürlich auch Plugins, die den Seitenaufbau mehr verzögern und weniger verzögern, aber generell ist es schon so, dass auch die Masse es einfach macht.
Jetzt kommt sowieso der Frühling, also eine gute Zeit für den Frühjahrsputz.
Unbedingt. Mhm. So, das nächste ist was, da muss der Robert ein bisschen zu sagen. Das ist da der Aufruf.
Na, eigentlich hast du ja damit eigentlich begonnen. Aber ich wollte natürlich dann gleich eine Aktion draus machen. Du warst auf der Suche nach Serendipity-Blogs und hast irgendwie gemeint, wäre doch fein, wenn es da irgendwie so eine Liste gäbe, was gibt es denn für Blogger und Bloggerinnen, die Serendipity verwenden.
Es gab so ein Verzeichnis schon mal vor Jahren. Ich weiß nicht, ob das noch online ist. Es wird definitiv nicht mehr gewartet. Es gibt auch so eine... wer benutzt es Seite auf der Serendipity-Webseite, aber das ist alles nix. Und bei mir war es so, dass ich versuchte, ein Problem zu analysieren und spontan überlegen musste, wen kenne ich, wer hat einen Serendipity-Blog, dass ich dazu mal ansurfen kann. Mhm.
Genau, und da haben wir uns gedacht, wäre doch fein, wirklich so eine Liste zusammenzustellen. Wer bloggt denn so aller mit Serendipity? Ja, und bevor wir das auch wirklich beginnen, weil das würde mich natürlich auch sehr interessieren, wollten wir euch da ein bisschen mit einbinden, nämlich mit der Frage, wie machen wir denn das am besten? Über Delicious einfach so eine Sammlung machen, irgend ganz was Eigenes aufsetzen? Gibt es vielleicht einen anderen Webdienst, der vielleicht da vielleicht viel geeigneter wäre, um gemeinsam solche Sammlungen zusammenzutragen? Gleichzeitig natürlich mit der Frage, wie kann man das Ganze ein bisschen gegen Spammer natürlich schützen? Also wie kann da jemand sozusagen auch ein bisschen administrieren und vielleicht hin und wieder auch mal was rausschmeißen oder ein bisschen auf die Seite schieben? Vielleicht kann man es auch ein bisschen strukturieren oder kategorisieren. Da wollten wir euch einfach fragen, habt ihr gute Ideen dazu? Jede Idee hilft. Bitte schreibt uns, was euch dazu einfallen würde und wenn wir bis zum nächsten Mal eine gute Idee haben, dann werden wir darüber natürlich berichten.
Jo, und dann haben wir das brennende Thema, was sich in den letzten ein, zwei Tagen ergeben hat und was der Grund war, weswegen ich Serendipity Blogs suchte. Es ist gestern, glaube ich, also wir nehmen auf, heute ist Donnerstag, der 17. März ist der Internet Explorer in der
Jetzt bringst du mich aber unter schweren Druck, wenn du das Datum nennst. Jetzt wissen nämlich alle, wie lange ich dann zum Schneiden gebraucht habe.
Kannst es ja nachher rausschneiden.
Ja. Das mache ich natürlich nicht.
Jedenfalls ist gestern der Internet Explorer in der lang ersehnten und wirklich sehr guten Version 9 erschienen. Und da kam jemand ins Forum, der Milos von trendlupe.de, und sagte, ihm fliegt im Internet Explorer 9 sein Layout auseinander. So, jetzt kommt der technische Teil, der wahnsinnig kompliziert ist. Gavin hat dazu, das verlinken wir auch in den Shownotes, einen Blogpost im Serendipity-Blog geschrieben. Der ist allerdings in Englisch. Ich versuche es kurz deutsch anzudeuten. Das Problem ist... dass beim Aufruf einer Seite die sogenannten HTTP-Header gesendet werden. Das sind so interne Unter-der-Haube-Informationen. Und in dem Fall geht es darum, dass der anfragende Webbrowser eine CSS-Datei anfordert und der Server darauf eine Antwort sendet. Und da gab es früher so eine allgemeine Anfrage, die auch heute noch in allen Versionen moderner Browser funktioniert, auch im IE8, auch im IE7, aber im IE9 nicht mehr. Im IE9 muss explizit der sogenannte Content Type, also der Inhaltstyp der Datei, mit Text/CSS angegeben werden. Ansonsten schickt der IE eine Fehlermeldung an den Server und das ist ein Fehler 406. Das ist ein sehr seltener Fehler. Der wird mitunter von einigen Servern als Spam klassifiziert und führt praktisch dazu, dass die CSS-Datei, die dynamisch erzeugt wird von Serendipity, nicht ausgeliefert wird. Und deswegen sieht das Block dann etwas ungestaltet aus. Dafür gibt es mittlerweile bei den betroffenen Servern, das ist nicht auf jedem Server so. Wir haben auch heute festgestellt, es ist auch nicht auf jedem Server eines Hosters so. Bei mir zum Beispiel ist es so, bei Grisha, der beim selben Hoster ist, ist es nicht so. Es scheint zusammenzuhängen auch mit der verwendeten Version des Webservers Apache. Es gibt einen Fix dafür, den Garvin auch dokumentiert hat in dem Blog-Eintrag. Das ist eine Zeile, die in die HTTP-Access-Datei einzufügen ist und dann war's das. Und besser und deutlicher kann ich es leider nicht erklären. Wer es jetzt noch Fragen hat, möge den Blogpost lesen, wenn es geht. Der ist, wie gesagt, leider nur in Englisch oder im Forum fragen. Ist auf jeden Fall einer der wirrsten Bugs, die ich erlebt habe mit Serendipity. Es gab auch Diskussionen auf Twitter heute, ob das tatsächlich ein Fehler im IE ist oder ob dieses Apache-Modul, was das auslöst, das ist Mod Negotiation, ob das die Quelle des Fehlers ist oder ob Serendipity da was falsch macht. Garvin sagt nein, irgendjemand anders war sich nicht sicher. Wirre Diskussion. Mhm. Wichtig für die Benutzer ist letzten Endes nur, es ist kurzfristig zu lösen.
Mhm. Gut, und hoffen wir, ja, dass es irgendwie eine,
wird auch,
eine
wird auch
endgültige Prinzip, Lösung auch gibt.
Ja. Die Lösung ist wohl im Prinzip so, dass man sie in die nächste Version einfließen lassen kann. Problem ist auch, dass Garvin im Moment sagt, er hat nicht viel Zeit im Moment und kümmert sich aber trotzdem so gut es geht darum. Und ich bin selbst sicher, dass wir das auf jeden Fall gelöst kriegen. Lustig ist, dass das unangenehme Nebenwirkungen haben kann. Bei mir war es nämlich so, dass bei meinem Hoster das dann einen Sicherheitsmechanismus auslöst, der die Anfrage der IP-Adresse sperrt. Und das hatte zur Folge, dass ich da saß und nicht mehr auf mein eigenes Blog kam, auch nicht an die zugehörigen E-Mail-Accounts kam und erstmal ein bisschen dumm geguckt habe. Und dann haben die das netterweise ausgesetzt, dieses Modul, damit ich es in Ruhe testen konnte bei mir. Und das ist was, wo man sich also nicht drüber wundern sollte. Wenn man plötzlich nicht mehr an seine eigene Seite kommt, andere Leute kommen sehr wohl ran. Man kommt zum Beispiel auch mit einer anderen IP-Adresse ran. Dann, das ist ein ziemlich sicherer Indikator, dass dieses Problem dann bei einem vorliegt.
Ja, ich höre nur und staune. Also.
Es ist ein total wirres Thema. Aber wir kommen ja zum nächsten Thema, was dann für mich wirre ist. Und das ist das Facebook-Import-Plugin, wozu du am besten was sagst.
Ja, also wenn ich höre, dass Garvin beschäftigt ist, dann dürfte ich vielleicht auch etwas damit zu tun gehabt haben. Oder ich finde es toll, dass Garvin trotz Beschäftigung dazu noch Zeit findet. Wir haben es ein bisschen beim letzten Podcast ja angedeutet oder kurz einmal auch darüber diskutiert, dass Facebook natürlich ein wichtiges Thema ist und durch die Frage, mein eigenes Blog mit Facebook zu verbinden, Like-Button und Co. Der Hintergrund ist, es gibt viele Leute, so wie auch ich, die ihre Blogartikel auch in Facebook importieren. Dazu gibt es unterschiedlichste technische Möglichkeiten, wie man das natürlich macht. Die Problematik unter Anführungszeichen ist natürlich dann dabei, es gibt natürlich Menschen, die dann diese importierten Blogartikel auf Facebook gerne kommentieren. Es gibt Leute, die natürlich meinen Blogartikel in meinem Blog kommentieren. Das heißt, ich habe ein paar Kommentare da, ich habe ein paar Kommentare dort und keiner weiß quasi von den anderen Kommentaren. Und es wäre doch irgendwie ganz fein, die gemeinsam halt hier zu haben und auch lesen zu können. Vorbild ist wieder mal WordPress. Da gibt es eine Funktion, mit der man Kommentare, die es in Facebook auf einem Blogartikel gibt, auch wieder zurück importieren kann in das eigene Blog zum eigenen Artikel. Eine ganz feine Sache. Ich habe da das einmal im Forum halt gepostet und der Garvin hat das aufgenommen und schon ein erstes Alpha-Beta-Plugin gebastelt. Das ist schon zum, wie man das jetzt nennen mag. Also beim Garvin, glaube ich, sind es ja immer, glaube ich, schon Betas, so von der Qualität her.
Es ist eine sehr frühe Version,
ja,
also
ja.
Das sollte man dazu sagen.
Dann. Sehr, sehr testbehaftet. diese auch schon veröffentlicht und jetzt wollte ich quasi hier auch mal zu zwei Dingen aufrufen. Einerseits, wer immer es gerne testen möchte, natürlich auf eigene Gefahr, bitte es auszuprobieren, Rückmeldung zu geben. Im Moment funktioniert das aber nur, wenn man auf Facebook eine spezielle App verwendet, nämlich ASS Graffiti, mit der man sein Blog auch importiert auf Facebook. Also mit den Notes geht's nicht. Vielleicht gibt's auch jemanden, der auch eine Ahnung hat, wie man die Facebook-API da noch ein bisschen besser behandeln kann oder ausreizen kann und dem Gavin vielleicht hier noch ein, zwei Tricks geben kann, wie man vielleicht auch das Plugin entsprechend noch verbessern, erweitern kann. Also auch das wäre natürlich sehr hilfreich, weil, ja, ich denke mal, da gerade, soweit ich das mitbekomme, gerade mit dem Facebook-Graph-API und wie diese Dinge heißen, kämpfen noch einige Leute und da denke mal, da gibt es noch einiges zu lernen. Also ja, einerseits bitte testen und andererseits, wer Know-how hat, bitte einfach vielleicht entweder direkt beim Gavin sich rühren, am besten da mitkommentieren. Es gibt einen Blogbeitrag schon vom Gavin dazu, den gibt es natürlich dann auch in den Shownotes und
im Forum gibt es auch noch was und schon hast du wieder dasselbe Problem. Es gibt mehrere Diskussionen zu einem Thema.
Genau. Auch das werden wir noch lösen. So. Oder auch nicht. Aber gut, ja. Also wie gesagt, bitte das mitmachen.
Immer wichtig, mitmachen. Mhm. Das war unser langer, langer Aktuellteil heute.
Ich hoffe, den wird es auch immer so geben, ja.
Ja gut, das waren jetzt... 4 sehr aktuelle Dinge. Ich weiß nicht, ob wir die immer haben werden, aber ist auch mal ganz schön.
Fein wär's, ja.
Und wir sind im Prinzip durch. Das heißt, wir machen jetzt die Vorschau aufs nächste Mal, die ein bisschen heikel ist. Wir fahren nämlich beide weg und deswegen können wir noch nicht so genau sagen, wann die Ausgabe 5 kommt. Und wir wissen auch noch nicht so genau, was da kommt. Wir können, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, jederzeit mit Plugins weitermachen. Wir haben da auch ein Thema, was ich super spannend finde, was jemand vorgeschlagen hat, per E-Mail, glaube ich, wo wir auch einen Gast hätten, der schon gesagt hat, jawohl, geht los. Aber das ist noch nicht ganz raus. Da müssen wir uns alle drei noch ein bisschen wieder in die Thematik einlesen. Das wäre aber sehr spannend. Und der Robert wollte noch was erwähnen.
Genau, ich wollte schon wieder zu einer User-Aktion aufrufen. Mein Gott, ich bin so auf interaktiv unterwegs. Man könnte auch sagen, ich bin so faul, ich möchte nicht selber denken. Nein, das ist es nicht. Aber der Wisdom of the Crowd, das ist schon was, an das ich glaube. Nämlich, es ist mehrmals schon gekommen, der Wunsch, dass wir uns doch im Podcast mit dem Thema Mobile Blogging beschäftigen. Mhm. Das würde ich auch gerne, weil es mich selber auch beschäftigt und weil es natürlich spannend wäre, dass ich auch in Bezug auf Serendipity mal ein bisschen zu tun. Ich tue es eher mehr fast mit meinem Poster aus Schlipselblog als mit meinem Hauptblog und würde aber gern sozusagen dann auch mehr mit Serendipity machen. Das heißt, ich möchte mich selber auch jetzt stärker damit beschäftigen, aber möchte gern dazu aufrufen, wir brauchen natürlich ein bisschen mehr Masse, um da auch drüber zu reden. Das heißt, wer immer vielleicht einen guten Hinweis hat, wer vielleicht einen guten Blogbeitrag weiß oder geschrieben hat oder noch schnell schreiben möchte bis zu unserer neuen nächsten Podcast-Ausgabe oder wer immer eine Idee zu dem Thema hat, bitte schreibt es uns dazu. Wir verwenden das gern und wenn jemand ganz was Tolles hat, dann wird er natürlich auch eingeladen zu uns in den Podcast. Wann immer die Folge dann natürlich auch kommt, das wissen wir noch nicht, kommt immer darauf an, wann wir genügend Masse dazu haben, um zumindest 30 Minuten halbwegs sinnvoll darüber plaudern zu können.
Je nachdem, worüber wir genau sprechen, machen wir vielleicht auch so ein bisschen was über mobiles Webdesign, also wie kann ich mein Template anpassen? Da könnte man denn, wenn sich nun partout überhaupt keiner findet, der dazu zu Gast sein möchte.
Könnte da auch der Herr Mees was dazu sagen, oder?
Ich wollte auf was anderes hinaus. Man könnte natürlich den Grisha mal fragen, ob der Lust hat, ein bisschen was über das Mobile Output-Plugin zu erzählen, was ja irgendwie spezielles Template für iPhone und Android mittlerweile ausliefert, das ginge. Mhm. Vielleicht ist aber auch die Frage interessanter, wie bloggt man von unterwegs, mit welchen Geräten macht man es per E-Mail. Super wäre natürlich, wenn sich bis dahin jemand gefunden hätte, der da irgendwie eine App für schreiben will, glaube ich jetzt eher nicht dran, aber wenn wir vielleicht einen interessierten App-Programmierer unter den Hörern haben, der sagt, könnte ich zumindest mal ein bisschen was zu erzählen, ein bisschen drüber nachdenken, wäre das spannend. Mhm. Vielleicht sprechen wir auch darüber, was ist beim mobilen Bloggen anders, was muss man bedenken. Kann ich mir auch gut vorstellen, ist aber auch noch Planungsstatus.
Genau, aber wie gesagt, auch da Input ist immer herzlich willkommen und greifen wir auch gerne auf, wie wir auch jeden anderen Input gerne aufgreifen. Wenn wir nicht immer gleich umsetzen, heißt das nicht, dass wir nicht interessiert sind, sondern dass es manchmal noch ein bisschen zu wenig ja, Know-how von unserer Seite gibt, dass wir da gleich einmal was drüber reden können. Aber wir merken uns viel und wir wollen ja bis zur Ausgabe 50 zumindest durchhalten. Also irgendwann werden wir es dann auch aufgreifen.
Werden immer mehr. Am Anfang wolltest du ein Jahr schaffen, dann 20 Ausgaben, jetzt haben wir schon 50. Ich bin gespannt, was noch kommt.
Achso, wir podcasten ja gar nicht wöchentlich, stimmt ja. 50, naja, das wären ein bisschen mehr als 4 Jahre. Das könnten wir auch noch schaffen, ja.
Schauen wir mal. Also was ich noch anmerken wollte, ist es tatsächlich so, je komplexer natürlich die Themenvorschläge kommen oder die Themen werden, umso schwieriger ist auch die Vorbereitung. Das ist eben was bei diesem ominösen Thema, was da schon im Raum steht, der Fall ist. Es ist nicht so, dass wir da alle keine Ahnung von haben, aber es ist ein Thema, womit wir uns nicht jeden Tag befassen und deswegen muss man also ein bisschen sich nochmal einlesen und auf den neuesten Stand bringen.
Genau. Jetzt haben wir ein bisschen was zum Hintergrund erklärt, dieses Podcasts. Ja, ich glaube, das war's dann jetzt auch, oder?
Ich glaube, wir sind durch. Ich sage schon mal an die Hörer Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe.
Ja, ich sage auch Tschüss an die Hörer und ich sage auch Tschüss an die Hörerinnen. Würde mich freuen, wenn sich eine unserer Hörerinnen auch mal outen würde.
Gut, da also, ich mich auch vorher grüße ich keine Hörerin, bevor sich nicht eine geoutet hat, auch wenn das chauvinistisch ist.
Also bitte, gut, also dann bitte outet euch. Es dürfen sich aber auch Hörer outen. Alle dürfen sich bei uns outen. Okay, also dann tschüss euch, bis zum nächsten Mal.